Aber jetzt haben wir Teams von Amerika bis Japan mit dabei. Das ist halt spannend, die Zusammenarbeit, verschiedene Kulturen. Dann musst du noch mehr alinieren, als wenn jetzt so drei Innerschweizer zusammenhocken und mal zusammen arbeiten.
Über das Wandern reden.
Genau, über das Wandern reden. Das ist auch sprachlich etc. Das Tool ist schon in verschiedenen Sprachen erhältlich. Das halten wir uns nicht zurück. Darum Expansion, die geht voran.
Moodtalk ist ein Urner Startup, das KI-basierte Software entwickelt hat, die zur Verbesserung von Teamarbeit beitragen soll. Sie gestaltet Meetings effizienter, erkennt Konflikte frühzeitig und leitet dann gezielt Massnahmen ab. Mein Name ist Fabio Schmid und ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Herzlich begrüßt heute den Co-Founder von Moodtalk, den Loris Niederberger, hier im Tada Coworking Space. Zürich Albisrieden. Herzlich willkommen, Loris.
Hallo, Fabio. Ich danke für die Einladung.
Sehr gerne. Loris, wann hast du dein letzte Team-Meeting gehabt, wo du rausgelaufen bist und denkst, das ist jetzt aber nicht so produktiv gewesen?
Ich glaube, bei uns intern ist wirklich schon ein Zeitchen her. Das ist immer das Thema, wir haben alle zwei Wochen den Moodtalk, wo wir genau über die Themen reden. Und dort kommt immer drauf, hey, unsere Meetings sind so effizient geworden. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es so ein Jahr, eineinhalb Jahre, plus minus her. Am Anfang haben wir uns ein bisschen einwipen. Aber ja, schön.
was ist so Business? Erklär mal ganz einfach und simpel, was ist Business-Idee hinter Moodtalk?
Genau, wir haben realisiert, dass Zusammenarbeit, Teamwork, eigentlich eine Blackbox ist. Also wir sagen immer wieder, man weiss in einer Firma über sehr viel, was läuft, was geht, über Verkaufszahlen, ich sage sogar über wie viele Leute parkieren bei uns im Parkhaus unten, das wird irgendwo monitort. Aber Zusammenarbeit, das ist vielfach eigentlich ein Blackbox und kommt erst auf, wenn es nicht funktioniert. Wenn die Leute frustriert sind, unzufrieden, wenn es kündet etc. Und dann fängt man an reagieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Ursprung, wie wir gesagt haben, Befragungen heute lösen das Problem nicht. Das haben wir früher auch miterlebt. Das zeigt dann mal alle Jahre, alle zwei Jahre etwas auf. Coaching kommt meistens erst, wenn es spät ist. Und Teamworkshops in der schönen Urner Bergrobe, das ist auch ein nachhaltig, oder? Das vergisst du wieder. Und das ist so ein bisschen die Grundidee, wo man gesagt hat, man braucht etwas, wo man kontinuierlich dran bleibt, wo man proaktiv erteilt, hey, wie funktioniert denn Zusammenarbeit? Und vor allem, wo das Blackbox-Thema messbar wird und transparent wird. Und das ist eigentlich dann die Idee gewesen, dass wir das in eine Software reinbauen. Wir nennen es einen Teamwork-Assistent, der eben kontinuierlich von den Leuten abholt, wie funktioniert Zusammenarbeit, wo Tipps gibt und wo vor allem jetzt aufs Wissen von schon mehr als 10'000 von diesen Sessions mehr als 500 Teams kann zurückgreifen und sagen, hey, das wäre jetzt eine gute Lösung, eine Handlungsmassnahme. Löse doch gerade und hier ist gerade der Vorschlag, wie wir es machen können.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Da sagen wir eine Sitzung mit 6 Teilnehmern. Die reden hier etwas über, was weiß ich, Verkaufszahlen etc. Wo und wie kommt da eure Software ins Spiel?
Es fängt eigentlich schon vorher an, dass du im Team ein sogenanntes Teamwork-Profil erstellst. Das heisst, du hockst hin und in 2-3 Minuten schreibst du mal an, was ist ein gutes Meeting für mich? Wann brauche ich Fokuszeit? Wie wünsche ich mir Feedback? Wie gebe ich anderen Feedback? Eigentlich so die implizite Präferenzen von Zusammenarbeit machst du mit uns eigentlich mal explizit. Du schreibst das ab. Das Profil tust du dann teilen. Das heisst, alle können drin schauen. Und was jetzt unser Teamwork-Assistent macht, ist, der fährt auf vergleichen, wo haben wir eigentlich ähnliche Erwartungen? Das ist alles gut. Zum Beispiel ein Meeting ist nicht länger als 25 Minuten, ist gut vorbereitet, hat eine Agenda, wo wir die Info schon im Vorfeld teilen. Was dann zum Beispiel aber ausschlägt, ist, wenn ich sage, hey, ich erwarte eigentlich eine Antwort auf eine Nachricht innerhalb von 4 Stunden. Und du, Fabio, sagst, hey, innerhalb von 2 Tagen bin ich recht busy, oder? Dann merkst du, das könnte zu Konflikt führen. Ich plötzlich sage, du antwortest nie. Und dort sagt dann unser Teamwork-Assistent, hey, dort haben wir eigentlich verschiedene Erwartungen, redet da mal drüber. Und was jetzt aber passiert, ist, dann hast du so wie die Sollwelt mal abgestimmt. Das heisst jetzt aber noch nicht, dass wir so dann arbeiten. Und darum tust du immer wieder mit dem Teamwork-Assistent reflektieren, wo der dich fragt, hey, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Oder wie sind die Meetings? Oder du auch aktiv kannst hineingehen, hey, das ist jetzt wieder ein super mühsames Meeting gewesen. Oder was schreibt mir der Fabio am Morgen um 1:30 noch ein Mail, ich muss bis am nächsten Tag etwas fertig haben, oder? Planbarkeit ist für mich wichtig. Und der Assistent tut dann das aufarbeiten. Und du am Team aufzeigen, hey, das funktioniert schon sehr gut. Da könnt ihr euch noch weiterentwickeln. Und tut dir auch gerade einen Gesprächsleitfaden für dann wirklich das Team-Meeting ausarbeiten. Und das ist jetzt eigentlich so die Magie dahinter, sein, dass die Themen zu finden. Aber jetzt, dass eben das auch strukturiert, systematisch kannst durchdiskutieren, hilft es dann halt so Best-Practice-Ansätze bekommst, wo es dann auch gerade Lösungsvorschläge vorschlägt, wo es eben sagt, hey, haben wir schon mal diskutiert, wenn dann eigentlich Meetings am Morgen starten sollten. Ich bin zwar schon am Morgen super produktiv, darum haben wir bei uns nur am Nachmittag Team-Meetings. Und das sind all so Sachen, die dann eben dort aufkommen. Und du aber am Schluss im Meeting, in dem Mood-Talk, wirklich im Team diskutierst und dann tust du eigentlich wieder den Konsens schaffen und sagen, hey, das sind jetzt unsere Regeln. Und darum ist es wirklich ein Assistent und nicht etwas, was das automatisch macht, sondern es hilft dir, reflektieren, darüber zu reden und dann am Schluss die Sachen umzusetzen.
Und das kann man Thema unabhängig machen oder geht es einfach voll ums Team selber oder ist auch über irgendwelche Themen, wo man am Diskutieren ist und man will auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
Bei uns geht es immer am Schluss ums Wie. Das ist im Kern. Wir sagen immer, das Was ist schon recht gut abdeckt. Da wissen die Leute darüber zu reden. Das Wieso ist jetzt auch mehr im Fokus. Wieso machen wir das unsere Vision? Aber das Wie, das ist die grosse Blackbox. Das heisst, am Schluss geht es um all die Themen vom Wie. Aber es kann anfangen mit, wo legen wir unsere Dokumente ab? Wie machen wir unsere Meeting-Agenda transparent? Wie gebe ich dir Feedback? Wie können wir Konflikt lösen, oder? Eigentlich die Ebene vom Wie werden dort immer wieder abdeckt.
Wie sind wir auf die Idee gekommen?
Wir haben jetzt das dritte gegründet, Cyril, Jonas und ich. Wir haben in verschiedenen Branchen gearbeitet, Versicherung, Beratung, Startups. Und haben uns dann mal, das ist sehr klischeehafte Story, aber mal auf einer Wanderung in den Unterberg getroffen. Es ist gerade Covid, zweiter Lockdown.
Also ihr habt euch schon vorher kennt?
Wir haben es schon vorher kennt, über Studium und Kollegen. Und dort haben wir dann eigentlich darüber diskutiert, ja, wie läuft es halt beim Arbeiten oder was beschäftigt etc. Und wir sind dann eigentlich so auf den Konsens gekommen, hey, Zusammenarbeit, jetzt halt alle im Homeoffice, wow, das generiert Tensions, oder? Das ist das, was wir jetzt aktuell am meisten Mühe haben. Und dann eben diskutiert, hey, was gibt's denn schon für Lösungen? Und dann sind wir das Tal runtergegangen und gesagt, hey, das sind eigentlich nachher mega spannende Themen, wo wir mega Emotionen haben, die uns mega beschäftigt. Und dann eigentlich uns dann entschieden, mal da eine Research-Phase zu machen, über 100 Interviews mit Firmen, verschiedenen Grössen. Und dort haben wir uns eigentlich mal das Konzept zusammengestellt und dann eigentlich Follow-up-Meetings mit den Interviewpartnern gemacht und dann haben die drei gesagt, hey, das wollen wir kaufen, das brauchen wir. Und so ist es dann eigentlich losgegangen. Gekündet, gegründet, go.
Also all in.
Ja, wir haben wirklich, bei mir ist es dann recht schnell gegangen. Der Cyril dann 5 Monate später und der Jonas dann plus minus 9, 10 Monate später. Aber dann ist es losgegangen. Nach den Interviews haben wir gesagt, jetzt wollen wir Gas geben.
Und habt ihr Programmierungserfahrung?
Genau, der Jonas, der hat Versicherung oder Software programmiert. Das hilft. Und der Sir und ich, wir haben Business-Background.
Und wie lange ist es nachher gegangen von, hey ja, wir können uns etwas bieten, aber die haben ja wahrscheinlich noch nichts in der Hand. Haben sie einfach mal gefragt, hey, ist so etwas nicht bei euch? Und wie lange ist es nachher gegangen, wo sie gesagt haben, ja, wenn wir kaufen, bis es dann wirklich eine platte Plattform, wo die Software raus war?
Ja, wir haben es eigentlich in dieser Präsentation so mit den Interviewpartnern haben wir ein Figma gebaut. Also es hat dann schon recht echt ausgesehen, hast du können rumklicken etc. Und wo sie gesagt haben, hey, das wollen wir, dann ist dann 3-4 Monate nochmal gegangen. Aber es ist recht zügig gegangen. Es hat auch noch wenig Funktionen gehabt. Kann man jetzt ja sagen. Alles zulassen. Aber es hat eigentlich schon mal das Basisbedürfnis gelöst. Und zwar transparent schaffen oder Zusammenarbeit. Und von denen, das ist echt spannend, haben wir mit unseren Kunden die Lösung weiterentwickelt. Viel Feedback sind geholt. Und ich glaube, das ist auch spannend gewesen, dass wir so viel auch mit Experten und Experten, Teamwork, Forscher etc. haben können reden und eigentlich jetzt die verschiedenen Bausteine von Wissenschaft und von Praxis können zusammenbringen in ein spannendes Tool drin.
Und es ist natürlich mega cool zu wissen, du bist etwas im Programmieren, wo eigentlich schon sozusagen Anführungsschluss verkauft ist. Zum einen Teil?
Ja, es war ein super günstiger Preis gewesen, aber es war schon mal ein riesiger Schritt gewesen, dass Firmen gesagt haben, hey, das ist echt ein riesiger Pain, den wir haben, Zusammenarbeit. Wir haben uns das noch gar nicht so überlegt. Also wahrscheinlich haben jetzt Zuhörer und Zuhörer, die sagen, ah, macht das eigentlich schon Sinn. Wir haben jetzt schon sehr lange in unseren Jahresworkshops über Zusammenarbeit, aber wirklich gelöst haben wir es immer noch nicht. Und darum ist das für uns so wie eine Bestätigung, hey, da ist irgendetwas rum. Wir glauben, wir können eine richtig coole Lösung bauen. Jetzt auch mit den neueren technologischen Entwicklungen, wo plötzlich neue Welten aufgehen. Und darum, ja, ist es einfach von Moment eins, wenn man gemerkt hat, jetzt haben wir Boost. Und vor allem das Spannendste ist, du generierst mit einer Software so viele Emotionen. Weil du lässt die Leute reden, oder? Also das Gespräch, das ist Mensch zu Mensch. Da fallen einmal, fließen einmal Tränen. Da kann es einmal dann ein bisschen härter werden. Am Schluss gehen wir raus und sagen, hey, das ist jetzt gut, dass wir das diskutiert haben. Und das ist halt von Tag 1 hast du gemerkt. Es ist unglaublich komplex. Also es wäre einfacher, irgendeinen Prozess zu automatisieren, wo nur Software muss laufen und da musst du immer noch den menschlichen Faktor reinrechnen.
Was haben wir da für Feedbacks? Du hast ja gesagt, das sind Leute, die heulend aus den Meetings raus sind, oder bringt es denn das so auf den Punkt?
Ja, das Spannende ist, es tut eigentlich sehr viele Emotionen rausnehmen. Und mit denen sind wir da vergleichen, das kann man mal ohne Software testen. Du kannst einfach mal ein Statement auf ein Blatt Papier schreiben. Du kannst zum Beispiel sagen, unsere Meetings sind ineffizient. Und du weißt gar nicht, wahrscheinlich weißt du, das stimmt. Schreibst einfach mal hin und haust das im Meeting-Tisch vor dem nächsten Team-Meeting auf den Tisch und sagst, was habt ihr zu dem? Was sagt ihr zu dem? Oder Fabio, wie nimmst du das so wahr? Und was jetzt passiert, nicht ich habe es gesagt, sondern das steht jetzt einfach mal hier. Das heisst, du hast plötzlich
die Emotion. Und du gibst es anonym ein, oder?
Und du gibst es anonym ein. Und wir tun es dann eben auch aufaggregieren. Das heisst, du bekommst eine Zusammenfassung. Du siehst, hey, 7 von 8 Leuten haben gesagt, Meetings sind nicht effizient. Und die 3 Kommentare sind geschrieben worden. Und jetzt geht es nicht mehr darum, wer hat es gesagt, sondern du siehst plötzlich, ah, das ist nicht nur mein Gefühl, oder? Oder nicht nur ich, mich stresst immer am Morgen, am Montagmorgen, am 10 Uhr, haben wir das Team Weekly Update, oder? Am 10 Uhr morgen, ich bin dort in meiner High-Performing-Phase, oder? Und dann steht plötzlich dort drinnen, hey, es wäre absolut gut, wenn wir die Meetings am Nachmittag machen. Und dann sagt plötzlich alle, hey, das war für mich auch mega gäbig, oder? Das ist immer hoher Stress. Und das, dann ist 11 Uhr, dann ist eigentlich schon fast Mittag, oder? Die Meetings sind meistens eben dann ein bisschen informativ, etc. Und das ist das, was eigentlich passiert. Und viele sagen immer wieder, ihr seid eigentlich so der neutrale Aggregator von was beschäftigt uns, wie funktioniert Zusammenarbeit und bringt uns dann eben auch die Gesprächsleitfäden mit.
Wie viel definieren ihr Erfolg im Kontext mit Teamkommunikation und der Zusammenarbeit?
Wir sagen immer, Erfolg ist, wenn man aligniert ist und das gleiche Verständnis von der Zusammenarbeit hat. Weil wir sagen auch nicht, das ist gut oder schlecht. Weil ich glaube, es ist, aus meiner Sicht, dann lehnt man sich ein bisschen weiter aus, wenn man sagt, hey, das ist jetzt gute Zusammenarbeit, das ist eine gute Kultur, das ist eine schlechte, sondern hey, wir sind aligned und es passt für uns. Und das ist eigentlich immer wieder für uns der Erfolg ist, wenn man sagt, hey, wir haben volle Klarheit, wie sollte man miteinander zusammenarbeiten, was funktioniert schon gut, was nicht und wie können wir jetzt Veränderungen vorantreiben, die eben unsere Zusammenarbeit noch besser macht in unserem Verständnis. Und das kann sein Zeitersparnis, das kann sein subjektiv geht meine Arbeitsbelastung runter, weil ich plötzlich eigentlich auf meine Fokus-Tasks mich kann darauf fokussieren. Also es kann sein, es macht viel mehr Spass, oder? Es kann sein, wir machen mehr Sales. Wir haben Verkaufsteams, dort ist wirklich, und das ist ein grosser Teil wegen Mutag, Verkaufszahlen 50% aufgegangen, weil sie sagen, wir haben mehr Energie, wir haben mehr Freude an der Zusammenarbeit, wir haben viel mehr Fokuszeit, um mit unseren Kunden die Deals durchzubringen. Und am Schluss ist, was ist Erfolg, ist je nach Team verschieden. Gesundheitswesen ist bessere Pflegequalität, oder? weniger Unfall. Also das ist Erfolg, den wir nicht vorgeben, aber wir helfen dann auf die KPIs, die du als Erfolg definierst, dort drauf einzuspielen.
Ich glaube schon auch, euer Erfolg kann man ein bisschen mit Zeit messen, weil ich glaube, wenn jetzt du wie vorher gesagt hast, Kai sagt, okay, 7 von 8 sagen, das Meeting geht zu lang. Und ich würde gerne die halbe Stunde, sagen wir, es geht eine Stunde, und würden sagen, okay, 30 Minuten langen und die halbe Stunde schaffen dann 8 Leute wieder an ihrem Ding, dann sparst du natürlich schon Zeit, oder?
Ja, und ich sage so, im Büroumfeld ist Meetingkultur, das ist immer das, was die Leute verstehen. Weil wir sehen, plus minus 50% der Büroangestellten, die sind 50% oder mehr für ihre Zeit in Meetings. Und wenn du jetzt mal vordefinierst, hey, was ist eigentlich ein gutes Meeting, wie können wir die vorbereiten, für was nutzen wir die Meetings, ja, das ist richtig viel Geld und das verstehen die Firmen alle auch. Und dann sagen viele, ja, dann machen wir halt mal jetzt einen Meeting-Workshop, wo man lernt, was ist ein gutes Meeting, wir machen eine Agenda. Ja, das ist nicht schwierig. Wir wissen alle, was wäre ein gutes Meeting. Das Schwierige ist Execution, dass du dranbleibst, dass du darüber reflektierst. Und dort zeigen wir genau, kommt nachher unser Teamwork-Assistent eben ins Spiel, wo dann dir immer wieder mal pusht, oder? Und du kannst einen Meeting-Coach reinholen, das kostet einfach sehr viel Geld, oder? Dann bringst du das auch irgendwie nach 6-7 Monaten hin. Und das ist eigentlich genau das, wo du dann eben wieder den Vorteil hast von Software, von so einem Teamwork-Assistent, definieren und nachher bleibst du dran. Du hast immer wieder assessen, hey, sind wir wirklich auf Kurs? Oder was müssen wir noch zu verbessern?
Genau, die Follow-up-Meetings sind manchmal wirklich einfach machst du etwas ab in einem Meeting und dann, okay, machen wir das Follow-up und dann redest du aber genau wieder über das Gleiche, wie du vorher geredet hast. Und das ist so ein bisschen der Coach, oder?
Genau.
Wieder
genau.
Auf die richtige Schiene bringt, oder?
Genau.
Und du hast gesagt, ein Coach würde viel kosten. Was kostet denn ihr?
Ja, bei uns wahrscheinlich klassisch, wie man das macht, bei Software ist es ein Subscription-Business. Und bei uns kannst du eigentlich ab 7 Franken pro Monat, pro User kannst starten. Muss aber auch sagen, wenn es dann halt über 100 Mitarbeiter ist, dann kommst du recht schnell in die verschiedenen Pakete rein. Und ja, unser Ziel war immer, dass ein halber Morgen Coaching-Workshop eigentlich Kosten sind für ein Jahr, wo Mutag nutzt, ist in einem Team drin. Das war immer so ein bisschen unser Benchmark gewesen. Und ja, ich sage immer, ein Business Case ist ein No-Brainer. Die Frage ist, ob du daran glaubst und wirklich die Transparenz willst schaffen. Weil es zeigt halt schon viel auf, wo müssen wir noch viel optimieren, wo ist vielleicht viel auch noch nicht so gelaufen, wie sich wünscht. Aber es lohnt sich.
Gibt es etwas Ähnliches?
Ich meine, ja, es gibt ähnliche Sachen.
Die also dann einfach, Software oder Coaches?
Genau, die dann einfach wie verschiedene Ansätze gehen. Gewisse sagen, hey, wir fokussieren uns sehr stark auf Führungsentwicklung. Wir wollen eigentlich ein Tool bauen für Führungskräfte. Und wir drehen es halt ein bisschen um, weil Zusammenarbeit, ja, ein Teil ist Führungsaufgabe am Schluss. Sind alle mit im Boot. Und darum, wir sagen immer wieder, wir wollen, dass alle Selbstverantwortung übernehmen zu dem Thema Zusammenarbeit. Und nicht einfach, ich sage, hey Fabio, du bist meine Führungskraft, das und das ist eigentlich schlecht, zu lösen. Und darum, so wie wir jetzt das angehen, sehen wir wirklich wenig bis noch niemand, dass man sagt, hey, wir holen alle im Team ab, aber auf der Ebene Software für Führungskräfte, Leadership, AI etc. gibt es sehr viel. Es gibt sehr viel modernere Befragungslösungen, die dann einfach mal Feedback abholen oder dann halt wirklich sehr viele Coaches. Und wir sehen schon, das ist noch eine Nische, wo mehr und mehr wird bearbeitet werden, aber wo wirklich noch unique ist.
Wolfpack AI habe ich bei mir gehabt.
Genau, ja, das habe ich gehört, genau. Mhm.
Spannend. Und ist krass, was mit AI eben alles kannst machen. Und eben, wie du sagst, es öffnet auch völlig neue Welten. Jetzt, was für Algorithmen kommen da bei euch zum Einsatz? Wie trainieren ihr die KI?
Genau, wir haben als Basis, wie gesagt, sehr viel aus der Wissenschaft. Also Zusammenarbeit, wie schafft man gut zusammen, ist ein Thema, das schon lange unterwegs ist. Wie kommuniziert man miteinander? Aber was jetzt halt mehr und mehr genutzt wird, sind auch die Learnings und die Insights, wo unsere Teams hineinbringen. Wir sagen immer wieder, jedes Team, jede Person, jede Organisation ist verschieden, aber es gibt Muster. Also es gibt Muster, wie tun wir effizient kommunizieren, wie tun wir Themen gut ansprechen. Meeting, ich habe es schon mal gesagt, aber es geht dann auch in die Ebene Flexibilität im Arbeitsumfeld schaffen. Von GL-Entscheid, das schnell an die Leute runterzubringen. Du siehst einfach Best Practices. Und das ist halt das, was unser Modell über die Zeit auch lernt. Und wir arbeiten sehr viel mit Teamwork, Experten und Experten zusammen. Und dann eigentlich wie die Datenbank kann anreichern. Und sagen, hey, was sind neue Best Practices? Wie müssen wir das machen? Und darum ist wirklich das Kuratieren von den Lösungen und Insights und nicht einfach, ich meine, du kannst alles einfach mal in ChatGPT hauen. Das Problem ist, die Qualität ist fraglich. Ist dann wirklich immer die Lösung? Und das ist eigentlich unsere Power, dass wir das kuratieren mit Experten und Experten.
Wie sind ihr finanziert?
Ja, ganz am Anfang die ersten, was sind sie? 18 Monate, 12, 18 Monate, halt einfach keinen Lohn auszahlt. Und wenn wir halt mit dem Jonas gerade jemanden im Inhouse gehabt haben, der das halt können entwickeln, haben wir das halt so können coveren. Das heisst, sehr viel Lohnverzicht und lange Nacht ist mal das erste Investment gewesen. Und wir haben immer gesagt, schau, wir holen erst Geld rein, wenn wir wissen, für was wir jetzt das ausgeben, wo sehen wir Bottlenecks. Und am Anfang bist du halt Trial and Error, schnell mal wieder Sachen über den Haufen rühren. Und dann haben wir gemerkt, hey, jetzt wissen wir wirklich, was wir mit mehr Geld würden machen. Und dann haben wir eine erste Finanzierungsrunde gemacht, im April 23 ist das gewesen. Und jetzt eigentlich von dem zählen wir für die zweite Phase und schon sind es Umsätze. Das ist immer das Schönste, was wir noch holen, ist über Kunden und Umsätze. Und so sind wir bis jetzt finanziert.
Und wie viel ist der Betrag im April 2023?
Knappe Million.
Und jetzt sind wir erst gerade bei Höhlen der Löwen auftritt, haben wir euren grossen Auftritt gehabt. 4 Abbissen. Wie viel haben wir dort verlangt gehabt?
Dort haben wir, was ist es, 200.000 für 3%.
Für 3%. Und für was würden wir jetzt das Geld brauchen?
Ja, bei uns ist gerade sehr viel Investment in Produktweiterentwicklung. Wirklich, dass der Teamwork Assistant smarter machen, mehr integrieren. Und das Zweite ist Wachstum, Go-to-Market, dass uns noch mehr Leute kennen und können davon nutzen. Das sind eigentlich sehr klar die zwei Push, wo wir das Geld dann investieren.
Die Deals sind noch in der Verhandlung, oder?
Ja. Mhm.
Wie machst du die KI noch effizienter?
Ein Thema ist, wie bekommst du Zugang zum Teamwork-Assistent? Gehst du wirklich immer auf unsere Web-App oder ist es eigentlich in deine Arbeitslösungen integriert? Also hast du im Teams das dann innen? Das ist ein grosser User-Experience-Boost, den wir reinbringen. Und halt auch die Breite von den Themen noch zu erweitern. Weil wir sehen, unsere Lösung wird mehr und mehr für andere Sachen genutzt, die wir uns gar noch nicht überlegt haben.
Zum Beispiel?
Dass jetzt plötzlich normale Meetings über unsere Meeting-Guide laufen.
Also ganz normale, nicht unbedingt, wo es um das Team geht, sondern irgendwelche Themen.
Genau, weil sie einfach sagen, hey, das ist so strukturiert, das arbeitet man mit Fragen aus, das bringt Lösungen rein. Und ja, du hast halt noch so viele Use Cases, die du kannst abdecken, wo wir jetzt mal auf einer höheren Ebene angefangen haben mit Klarheit schaffen, was funktioniert schon gut und was nicht. Und jetzt mehr in eine Ebene hineingehen, hey, hier sind gerade noch die richtigen Tools, oder? Wir sagen dir nicht nur, das müsstest du jetzt machen, sondern hier ist es gerade noch mit an der Hand. Und wir sehen wirklich, das ist Zukunft, dass du so einen Teamwork-Assistent an der Hand hast. Du als Individuum mit dem kannst einen Austausch haben und das nachher aufaggregiert wird auf Team- und auf Organisationsebene.
Expansionspläne ist da auch mal außerhalb von der Landesgrenze geplant.
Ja, wir haben jetzt auch verschiedene Unternehmen, die zwar Schweizer Sitz haben, aber jetzt haben wir Teams von Amerika bis Japan mit dabei. Und das ist halt spannend, die Zusammenarbeit, verschiedene Kulturen, dann musst du noch mehr alinieren, als wenn jetzt so drei Innerschweizer zusammenhocken und mal zusammenarbeiten.
Über das Wandern reden.
Genau, über das Wandern reden. Und das ist auch sprachlich etc. Das Tool ist schon in verschiedenen Sprachen erhältlich. Das halten wir uns nicht zurück. Darum Expansion, die geht voran. Weil es ist ein Thema, wo in allen Ländern, wäre jetzt mal meine These, aber vor allem in allen Industrien, ein richtig heisses Thema ist, weil wir müssen produktiver werden, wir müssen mit weniger mehr arbeiten und Veränderung ist einfach gegeben und wir müssen mit dem können umgehen.
Work smarter, not harder. Ja, jetzt in dem Stil. Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitig.ch/Upbeat machen. Abonnieren uns da auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört, und dann verpasst ihr sicher auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links finden wir wie immer in den Shownotes. Loris, so dein Background, wo hast du angefangen? Was hast du nach der Schule zum Beispiel gemacht? Lehre und dann Studium? Wie war so dein Weg in die Startup-Welt?
Ja, ich habe die Oberstufe gemacht, im schönen Hergiswil. Zuerst immer wollte ich Medizinlaboranten werden.
Hergiswil ist der, wo die Glaserei ist.
Genau. immer wollte Medizinlaborant werden. Dann ist aber rausgekommen, dass du die Matura musst machen. Dann haben sie irgendeine Anpassung gemacht. Dann haben sie gesagt, du, jetzt machst du die Matura, bin ich auf schöner Stanz. Wirtschaftsmatura gemacht. Und dann aber gedacht, irgendwie doch ein Medizinlaborant. Nicht genau gewusst, was machst. Und mal ein Jahr als Militär, selbstfindig, oder? gemacht. Und dann haben wir entschieden, wenn ich weiss, genau was mache, dann studierst du entweder JUS oder BWL. Dann habe ich BWL in Zürich angefangen. während dieser Zeit durfte ich beim Plenia arbeiten. Ich habe früher nicht mehr auf der Baustelle gearbeitet. Und dann habe ich es mal ins Büro geschafft, das erste Mal. Und dort wie mal können, ja, wirklich mal so verschiedene Stationen durchgehen. Im Corporate Center. Immer dort noch die Idee gehabt, Wirtschaftsprüfer zu werden. Dann haben wir mal ins Ausland gehen. Meine, nach Nidwald war Zürich schon ein grosser Schritt gewesen. Mein Nachbar hat mal gesagt, Zürich, viel Englisch, gell? das heisst, das war schon mal ein grosser Schritt gewesen. Und dann habe ich ins Ausland gehen. Zuerst immer der Traum auf Amerika. Habe mich dort beworben bei Swissnext. Die haben mich dann nicht wollen. Dann hat aber der Swissnext CEO in Shanghai gesagt, ja, dann kommst du halt zu mir. Anstatt Amerika, dann kommst du halt auf Shanghai. Der hat gesagt, er hat es nicht auf dem Radar gehabt. Da bin ich auf Shanghai 6 Monate. Da dürfen Startups und Unis durch Shanghai führen. Und dann haben wir noch entschieden, 6 Monate mal auf die Botschaft in Peking zu gehen. Haben sie gesagt, hey, wir bräuchten noch mal einen Praktikant. Dann noch so die Idee gehabt, vielleicht mal Diplomat zu werden. Hat aber gemerkt, dass ich zu ehrlich bin, zu offen Sachen ansprechen. Und dann noch mal entschieden, zu studieren. zuerst wollte im Ausland studieren, aber nach einem Jahr China, dann war ich nur noch nicht Waldner Bergen gewesen. Und dann bin ich auf St. Gallen studiert. Und dann eigentlich über die Masterarbeit bin ich in das erste Startup reingekommen, ETH Spinoff. Und dort eigentlich wie dürfen Sales aufbauen. Und dann haben sie gesagt, du machst HR bei uns, du hast BWL studiert, wir sind die Engineers. Und dann ist eigentlich dort die Idee aufgekommen mit Moodtalk.
Krasse Geschichte. Du bist ein bisschen rumgekommen,
ja? Ja, zuerst lange nicht rumgekommen und nachher recht können rumgehen, ja. Das war cool gewesen.
Aber es ist immer wieder schön zum Heimgehen, nicht?
Ja, ich sage immer, der ist einfach schönst. Also Schweiz an sich, in der Schweiz ist Berge, See und alles. Also ich gehe gerne heim.
Aber du hast in Shanghai Startups auch begleitet. Wie findest du jetzt den Unterschied Startups China, Startups Schweiz? Was ist der Standort Schweiz? Was ist der so als oder wie findest du den als Startup?
Ich glaube, ein Unterschied ist halt einfach die Systematik, wie Startups in China gefördert werden. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber es ist sehr systematisch, wird das pusht und eigentlich nach einem Plan. Ich bin 16, 17 dort gewesen und für mich hat es sich immer so angefühlt, hey, das ist so der Golden 90s, wie es eigentlich in Amerika war. Jeder hat gesagt, wir erobern wirklich jetzt die Startup-Welt und entwickeln das neue Ding. Und ich glaube, so der Hauptunterschied ist, hier ist wahrscheinlich noch ein bisschen realistischer, ein bisschen bodenständiger, würde ich nennen. Vielleicht manchmal ein bisschen zu bodenständig. Aber ich glaube, auch hier ist unglaublich guter Support, wo man halt auch fragen muss. Ich glaube, das ist der Unterschied. Dort bekommt man sehr viel zugespielt, wenn man dann in diesem Ökosystem ist. Und hier muss man halt einfach nachfragen, aber dann bekommt man auch sehr viel Support.
Jetzt bist du selber Startupper, bist du selber Unternehmer. Das bringt viel Freiheit mit sich. Aber auch viel Risiken. Wie bald ist das so im Einklang?
Ich sage immer, das mit der Freiheit, das ist wahrscheinlich so die Lüge, die man sich als Unternehmer tut immer wieder erzählen. Sagt, hey, du kannst von wo aus arbeiten, kannst in Coworking Space hineingehen und von hier aus arbeiten. Aber du schaffst halt eben auch viel. Das heisst, du bist dann eigentlich sehr viel immer am Arbeiten.
Aber das sagt mir fast jeder. Mhm. Das ist wirklich, jeder sagt, dass es, man schafft einfach extrem viel.
Mhm. Ich sage immer, wenn du wirklich nicht viel musst schaffen am Anfang, dann hast du eine hure gute Idee, die aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht ganz legal ist. Sonst hättest du schon mal einen gemacht. Und darum, das ist das. Aber das mit dem Risiko, das ist so bei mir wie wirklich nicht das Thema. Weil ich immer das Gefühl, du lernst, also du baust halt so einen Rucksack auf, wo vielleicht dann das auf der finanziellen Ebene als Risiko angeschaut werden, wenn es das nicht funktioniert und du halt wirklich viel in das investierst. Aber auf anderer Seite tust du, jetzt kommt der BWL-Accounting-Ausdruck, tust halt andere Assets aufbauen, oder? Es ist dann zwar nicht dein Bankkonto, aber es ist dein Netzwerk, dein Wissen. Ich glaube, so also ein bisschen deine Resilienz, wie du auch mit schwierigen Zeiten umgehst. Und darum für mich ist so wenig Risiko, nicht weil ich irgendwas aus einem reichen Elternhaus komme, sondern vielmehr, ja, du wirst wieder eine andere Lösung finden, oder? Und mir hat nur immer jemand, also mein erster Mentor hat mir gesagt, schau, das Einzige, um immer frei zu sein, ist Fixkosten tief behalten. Und dann, ich lebe noch wie ein Student. Das Schöne, wenn du nach dem Studium noch nie richtig Geld verdient hast, ja, dann lebe ich einfach wie ein Student. Dann wirst du immer frei sein. Und das Risiko ist noch limitiert höher.
Ja, und ich glaube, wir sind ja auch nicht in Amerika, wo wenn man nichts mehr hat, auf der Strasse landet, sondern wir haben ja ein super Auffangnetz. Darum, wie du sagst, verlieren kannst du ja nicht viel.
Absolut. Mhm.
Aber du bist wirklich so, das Studentenleben, das lebst du wohl, oder? So Dosenfutter und kleine Wohnung, WG.
Ja, es wird schon immer ein bisschen weh, aber, also wirklich, es ist, ich bin wieder eine Stunde, wie die Fixkosten sind. Ich habe kein Auto, ich fahre mit dem Velo durch die Stadt oder daheim rum. Ich gehe nicht jeden Tag auswärts essen, weil ich es auch geil finde, daheim zum Kochen. Es ist immer, weil ich es nicht kann, sondern ich finde es echt geil, daheim zu sein, mal ein bisschen Ruhe haben und ein bisschen köcheln. Und, reisen. Finde ich es am schönsten, entweder hast du irgendwo das Zelt hin, und nicht wegen dem Budget, das ist einfach eine geilere Erfahrung, oder?
Liebe, ja.
Oder gehst, wenn du irgendwo bist, wo jemanden kennst, ich liebe das, bei jemandem können auf dem Sofa schlafen, weil du bist dann einfach dort drin und nicht in einem anonymen Airbnb und mir schickt nicht das Geld, aber so weißt du, die Kosten tief.
das ist so. Welche Position in deinem CV hat dich am meisten geprägt oder hilft dir jetzt auch bei Moodtalk?
Meisten prägt, ich glaube, die Zeit in China. Also ich sage so, bin dort am 1. Oktober angekommen und dort war gerade Golden Week, so Parteiferien, wo das ganze Land frei hat. Und ich weiss, ich bin dort angekommen, schnell ein Rucksäckchen, Köfferchen im Apartment abgeladen und dort in die Nanjing Road gelaufen und dort ist das Gefühl Millionen. Also dort ist viermal Nidwalden, wenn ich noch mehr rumgelaufen, auf ein paar wenige Quadratmeter. Und so immer wieder die Schocks und die Überraschung und das Out of Comfort Zone so nonstop für etwas Jahr. Ich glaube, von dem reisse ich sehr viel. Das mehr vom Erlebnis. Und ich glaube, vorher sind es viel mehr meine Chefin und Chefin noch gewesen. Ich glaube, das muss man auch noch erwähnen. Die haben alle viele Weisheiten mitgebracht, wo man am Anfang immer denkt, stimmt denn das? Aber irgendwann laufst du in so eine Situation und sagst, ich kann mich noch erinnern. Und dann gehst du schauen, wo etwas notiert ist, sagst, hätte sie doch recht gehabt, oder hätte er doch recht gehabt. Aber ich glaube, das ist so die China-Zeit auf Erfahrungsebene. Das ist, da kann viel passieren.
Verstehe ich aber, warum du gerne daheim bist und deine Ruhe. Wie gross ist euer Team jetzt?
Wir sind jetzt 9 Leute.
Recht gewachsen.
Es geht langsam aufwärts. Unser Ziel ist aber auch noch wichtig, es ist nicht viele Leute sein, sondern du musst den Wert, den du mit den Leuten generierst, maximieren. Darum haben wir eine coole Grösse. Es ist noch nicht zu gross, du bist noch super agil und trotzdem bringst du unglaublich viel auf den Boden.
Was für ein Chef bist du?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht, was für ein Chef will ich sein? Nein, ich glaube, was ich bin, ich bin fordernd, aber immer auf eine sehr respektvolle Art, würde ich es mal so nennen. Also wenn wahrscheinlich die anderen fragen, sagen, ja, das setzt alle schon sehr sportliche Timelines. Ich bin aber bei mir einer, der sagt, look, es muss nicht perfekt sein, man muss es auch schnell testen. Und ich bin, glaube oder hoffe ich, glaub, wirklich eine Person, wo Bedürfnisse der Leute probiert zu verstehen und wenn irgendwie möglich auf die kann einzugehen. Sei es, hey, ich will mich mehr in diesem Bereich weiterentwickeln, sei es, hey, ich bin aktuell nicht in Topform und nicht irgendwie mit den Brechstangen und sagen, das ist mir eigentlich egal, wir müssen es einfach liefern. Also es ist so, hoffe ich, dass die Leute das würden sagen über mich.
Ich glaube, als Startup, also hast du vor Führungserfahrung gehabt schon?
Ja, mal eine Praktikantin.
Okay. Also ich glaube, man muss ja auch ein bisschen in das hineinwachsen. Als Startup auf einmal musst du halt Leute einstellen und dann musst du ja auch ein bisschen die Führungserfahrung dir wie selber beibringen, oder?
Ja, absolut. Und was mir halt hilft, viel mit anderen zu reden. Also ich lese sehr viele Bücher. Ich habe auch einen Führungscoach mal gehabt, wo unglaublich viel hilft. Das ist einfach so die ersten Schritte mal, so kannst du lernen, Sachen diskutieren. Ich meine, heute kannst du auch viel mit ChatGPT mal spiegeln und diskutieren, was unglaublich spannend ist, in was für eine Tiefe dann reinkommst. Aber ja, ich rede mega viel mit Leuten, mit Challenges, weil ja, das ist, glaube ich, schön, aber auch vielleicht auch das Fordernde, die Herausforderungen, was auch Führung und Team angeht, die hast du als Unternehmer, das ist nie Ruhe.
Das glaube ich. Jetzt, wo wollt ihr her? Was ist so eure Vision? Wo sehen wir in 5 Jahren?
Ich meine, generell ist eigentlich schön an unserer Vision, dass sie sehr noch generell ist. Wir sagen, wir glauben an eine Welt, wo die Leute reflektieren, über Themen, die sie beschäftigen, reden und sich dann auch miteinander kümmern. Das ist so in der Basis. Und jetzt ist mal der volle Fokus, halt das im Arbeitsumfeld anzugehen. Und wir sehen schon das Potenzial, dass wir eine Lösung sind, die man eben auch global einsetzen. Also ich sage jetzt nicht, wir werden in so vielen Ländern wie so vielen Teams sein. Aber was wir wollen bauen, ist eine Lösung, die auch in allen Umfeldern einsetzen kann. Also wir bauen nicht eine Lösung für das Büroumfeld, wir sind auch in Pflegeumfeldern im Einsatz, wir sind bei Handwerkern im Einsatz. Und das ist eigentlich unsere Vision, dass so das Thema Zusammenarbeit nicht irgendein Bürothema ist, sondern dass alle Sprachen sich mit dem Thema können beschäftigen können und wir aber eben auch die Lösung können bieten, wo das sicherstellt.
Es ist mir gerade so ein Blitzgedanke gekommen, zum Beispiel, wo es ja, glaube ich, auch sehr emotional wird und was man immer wieder gehört, ist so bei Erbschaft. Das ist auch schon das Thema. Wer kriegt jetzt das Haus?
Ja, ich glaube.
So, ich glaube, Kai kann die Emotionen sehr gut so wie ein bisschen abflächen, oder? Kann man so sagen?
Ja, ich glaube, das sind und das vor allem halt frühzeitig verschiedene Cases und Verhaltensregeln durch abmachen. Und gerade zu dem Beispiel, ich und meine Brüder, wir haben das abgemacht. Es ist jetzt gut, dass es auf dem Podcast noch recorded wird. Wenn es mal ums Erbe geht und irgendeiner wird mühsam tun, dann darfst du einem anderen Watschagring geben. Das ist offiziell unsere Abmachung. Und ich glaube, was für die Abmachung ist wie egal. Aber wo das halt auch wieder das hilft, ist, hey, du frühzeitig mal überlegen, wie werden wir, wie wollen wir uns eigentlich in so Situationen auch verhalten. Und wenn es dann so weit ist, dass dir dann sagt, hey, wir haben eigentlich mal eine Abmachung gehabt, oder? Und wieso tun wir uns jetzt so verhalten, jetzt wollen wir darüber reden. Aber du kannst das überall einsetzen, wo es um Beziehungen geht, wo es irgendwelche Emotionen, menschlichen Austausch, dort kannst du das dann reinbringen.
Ja, und Geld verändert dann halt auch Menschen, oder? Und KI kann dann das wieder sachlicher anschauen, glaube ich, oder?
Genau, und dir eine Struktur mitgeben und sagen, hey, erste Frage, wieso reagierst du jetzt so, oder? Erinnerst du dich, dass wir mal das abgemacht haben? Was haben wir denn genau abgemacht gehabt? Und hey, wie finden wir jetzt hier eine Lösung, oder? Es ist für beide wichtig, dass wir jetzt da irgendwie gut rauslaufen und wir verstehen einander und dort kann es wirklich Struktur reingeben.
Also das ist so ein bisschen eure Vision, dass es nicht nur Team ist, sondern allgemein.
Also jetzt ja, mal im ersten Schritt ist Team und Arbeitsumfeld, da gibt es so sehr viel zu tun. Aber dass viel mehr auf einer Individuebene den Teamwork-Assistent kannst du auch verbrauchen.
Was haltest du vom Gründungsprozess in der Schweiz?
Ich habe jetzt noch nicht so viel gegründet. Ich habe es ein Stück miterleben. Ich meine, ich habe mich das ein bisschen miterlebt. Ich war überrascht gewesen, wie viel man noch muss physisch unterschreiben, vor Ort, einen Termin finden, dann sich einander ins Gesicht schauen, das unterschreiben und dann sagt die Notarin, schauen Sie, Sie werden in 5 bis 10 Jahren wieder hier sein. Entweder, weil wir die Bude dann zutun, weil sie im Streit drin sind oder weil wir einen erfolgreichen Exit haben. das ist mir sehr geblieben. Und ja, aber ich kann es jetzt nicht als schlecht oder mühsam. Es braucht wahrscheinlich ein bisschen Geduld. Und vielleicht das, was mich am meisten beschäftigt hat, ist, wie viel und wie lange dann auch gewisse Verträge werden. Ich glaube, das ist jetzt nicht am Prozess selber gelegen, sondern dann auch wahrscheinlich an den Anwälten und gewissen Cases rundherum. Und da ist man ein bisschen hilflos zum Teil, habe ich das Gefühl. Wo man dann wie nicht weiss, hey, was heisst jetzt das genau alles? Man liest es mal 4-mal durch, diskutiert es. Aber sonst würde ich sagen, es könnte immer noch besser werden, aber ich hätte auch nicht irgendwie schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Was würdest du anders machen, wenn du nochmal einen Gründungstag zurückkommst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde von Anfang an noch mehr auf ein Advisory Board pushen. Ich glaube, das ist so etwas von Tag 1 sagen, hey, mit welchen Personen wollen wir jetzt eigentlich von Tag 1 an anfangen, Austausch können haben, Erfahrung reinholen, Advice reinholen. Sei es in einer Gründungsphase, aber vor allem dann auch zu wie gewünscht Kunden etc. Und ich glaube, viel früher Experten und Experten reinholen und die vielleicht auch zahlen. Nicht nur auf Goodwill hoffen, sondern sagen, hey, look, ich könnte mir das schon alles selber beibringen, aber eigentlich hilft es, wenn ich mal jetzt 3 Stunden mit dir reden und Sachen ausarbeiten und von dir mal ein paar Vorlagen bekommen und nicht, dass man es selber irgendwie zusammenpflanzen. Und ich glaube, dort würde ich das recht anders machen und um noch schneller voranzukommen.
Was ist der beste Tipp, den du bis jetzt gekriegt hast?
Beste Tipp ist, ich meine, das ist ein Klassiker, aber frag nicht nach Geld, sondern nach Rat. Da habe ich schon viel gesagt, aber ich glaube, es ist wirklich das, weil meistens daraus gibt es dann, wenn man sieht, hey, wir haben ein Need oder irgendwie ein Match, dann wo man gemerkt, du bist eigentlich noch eine sympathische Person, dann passiert dann der Rest hinten aus und das funktioniert aus meiner Sicht für Investoren, Investorinnen zu finden, Kundinnen, Kunden zu finden, aber auch zum Leute einzustellen. Ich glaube, immer das Einfachste ist, hey, wir suchen gerade jetzt irgendjemanden für Customer Success, kennst du irgendjemanden? Und meistens dreht es dann um und sagt, hey, ich habe eigentlich auch noch recht offen, oder? Und ich glaube, das ist so ein der beste Rat, den ich bis jetzt, oder wo bei mir auch am besten funktioniert hat.
Das Geld folgt immer.
Wenn du es, glaube ehrlich machst und gut machst, glaube ich, kommt dann das hinten raus. Manchmal brauchst du mehr Geduld, aber irgendwann kommt es. Hoffe ich.
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Tipps für junge Gründerinnen und Gründer?
Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen zurückschaue, ist, ich würde nicht mal sagen, viel networken, sondern ein bisschen im Kopf haben, mit wem habe ich schon mal irgendeinen Austausch gehabt und wenn jetzt fast gründen, wie könnten die mir helfen und dann die auch wieder aktivieren. Ich bin nie ein Fan gewesen von, hey, jetzt muss ich da networken und weiss nicht was. Mach's auch nicht eigentlich mega gern. Und trotzdem, dass ich dann mal überlege, hey, was habe ich denn jetzt für Kontakt? Was habe ich für Probleme und wer könnte mir vielleicht irgendwo helfen? Und dann diesen Leuten wirklich auch schreiben. Und das ist so das, wo ich das Gefühl habe, ich wahrscheinlich noch systematischer hätte sollen machen. Und manchmal reicht ein Kontakt, der dir helfen kann, oder? Also ich glaube immer, dass du musst 1000 Leute auf LinkedIn haben und sagen, das ist jetzt mein Netzwerk, sondern eigentlich hilft es, wenn du zwei Leute hast, die dann von tiefstem Herzen dann helfen. Und darum, ich glaube, das wäre mein Tipp. Nie Brücke abbrennen.
Loris, danke vielmals für das spannende Gespräch. Und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit Moodtalk.
Ja, merci vielmals. Cooler Austausch gewesen.
Sehr gerne, sehr gerne. Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelszeitung.ch/Upbeat machen. Abonnieren Sie es doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr Podcast hört. Dann verpassen Sie sicher nicht die wöchentliche Folge. Alle Links finden wir wie immer in den Shownotes. Ich wünsche einen schönen Rest der Woche. Tschüss zusammen.